Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite wieder der liebe Martin. Hi Martin.
Hallo David, grüß dich.
So, mal wieder nur eine Folge zwischen uns beiden. Freue ich mich drauf und wir haben als Thema heute Inkonsequenz als Erfolgsfaktor. Worum geht's denn da, Martin?
Naja, also wir können, wenn wir den Markt beobachten, können wir immer wieder lesen, ja, man muss sich an die Prozesse halten und ein regelkonformes Ausrollen der Prozesse und Sicherstellung der Prozessnormen, DIN, Itzel, Britzel, so und so. Ne? Ja. Und das spiegelt sich sowohl in Konferenzbeiträgen wieder, ja, wie schaffe ich es, dass das Team genau das macht, was ich will, so nach dem Motto, ne, so eine Regeleinhaltung. Oder auch in Stellenanzeigen spiegelt sich das auch wieder, ja, da wo dann die ISO-Normen-Zertifizierungen zitiert werden, die man einhalten muss sozusagen und gipfelt dann in einer sogar in einer extra Rolle in einem Unternehmen, den COO, ja, der für diese Prozesseinhaltung zuständig ist und für die Regeln.
Ja, also ja. Prozessgehorsam als der heilige Gral für die Konzernkarriere.
Genau. Und der ist relativ hoch, der CEO. Ne? Meistens ist der sogar Mitglied der Geschäftsführung. Ja. Und wir werden dann gleich sehen, es braucht auch diese formale Macht für diese Art der Tätigkeit. Ja. Aber was steckt denn da dahinter? Ne? Dahinter steckt im Grunde genommen ein Glaubenssatz dahinter. Glaubenssätze sind so Sachen, die so eine Art, ja, ich denke, dass das so ist und ist kulturell verfestigt. Und der ist, wenn ich die Prozesse einhalte, dann bin ich erfolgreich. Und die Frage ist, stimmt denn das? Und wann stimmt es?
Ja, richtig. Und wie der aufmerksame Zuhörer und Zuhörerin hier in diesem Podcast sicherlich schon gelernt hat, ist es selten schwarz und weiß, sondern es gibt viele Graustufen und wir wollen heute das etwas differenzierter betrachten. Und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist es eben nicht immer nur erfolgsversprechend, wenn man sich an die Prozesse hält. Denn die Frage ist ja, die man sich stellen muss, organisationstheoretisch, ob eine Regel angewendet wird, ne, oder ob eine Ausnahme gemacht wird, um situationsgerecht sich an die gegenwärtige Situation anzupassen. Und das ist wieder eine Paradoxie, über die wir schon oft gesprochen haben, die man nicht eindeutig, einseitig vor allen Dingen entscheiden kann. Ne? Es gibt Situationen, in denen es sehr sinnvoll ist, sich an die Regeln zu halten. Der einfachste Case wäre immer wieder die blaue Wertschöpfung. Aber es gibt auch sicherlich viele Situationen, in denen man eben nicht die Regel befolgen sollte, um eben zum Beispiel dem Kunden das extra Schmankerl anbieten zu können oder um die Prozesse eben zu umgehen.
Ja, und ein schöner Indikator für solche Dinge ist immer die Empörung der Belegschaft, der Kollegen, die dann eintritt, wenn jemand so eine Regel übertritt. Und das bringt uns auf eine interessante Fährte. Weil eigentlich, wenn es jetzt nur eine Regel ist und die muss man halt befolgen, da gibt es ja überhaupt keine Aufregung. Das ist alles total klar. Steht dort, die Regel ist, wir fahren nur mit dem Zug, Flugzeug ist verboten. Ne? Das ist einfach eine Regel, da gibt es keinen Krawall, das ist einfach, das flutscht richtig. Ne? Ein schön laufender Prozess. Und jetzt gibt es da aber diesen Mechanismus der Empörung. Das heißt, was passiert denn da? Bei der Empörung befinden wir uns auf der informellen Ebene. Ja, weil Empörung ist im Grunde genommen, ja, wir erinnern uns, der Mechanismus von einem Sozialsystem, um informelle Regeln durchzusetzen. Also Empörung, Mobbing, alles, was da dahinter steckt sozusagen. Ne? In letztendlicher Konsequenz ist das ja ein Mechanismus. Das heißt, die Frage ist, warum braucht es einen Regulierungsmechanismus für Regeln im Informellen? Weil das ist die Empörung. Ja, und da kommen wir genau an den Punkt, weil nämlich diese Abweichung von der Regel ist genau dieses Spielfeld.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Mhm. Weil, wenn ich da jetzt mal noch ergänze, nochmal wieder zurück auf die systemtheoretische oder organisationstheoretische Betrachtung. Wenn eine Organisation sich immer nur an die Regeln halten würde, also wenn eine Organisation nur regelkonform wäre, dann würde sie eigentlich zusammenbrechen. Da es ja immer Situationen gibt, in denen es falsch oder sogar fatal wäre, die Regeln zu beachten. Ne? Also das haben wir auch schon oft diskutiert. Es ist quasi unmöglich, alles zu kontrollieren und Regeln für alle Situationen anwenden zu können. Genauso wenig kann aber auch immer nur situativ entschieden werden, da dann eine Organisation relativ schnell komplett überlastet wäre oder ins Chaos stürzen würde. Ne? Also stellt euch vor, jeder müsste jedes Mal seine eigenen Formulare erstellen. Es gibt jeden Bereich, jeder Mensch würde so einen eigenen Einstellungsprozess machen. Jeder hätte einen eigenen Handy-Bestellprozess und so weiter. Also Regelbrechen ist notwendig. Das ist jetzt die paradoxe Formulierung. Regelbrechen ist notwendig, damit Regeln überhaupt hilfreich sein können, ne? Dass man diese Unterscheidung überhaupt machen kann. Oder um wieder den lieben Herrn Einschink zu zitieren, daher muss jede Organisation, ist wirklich zwingend notwendig, immer auch eine Regelbruchkompetenz entwickeln. Also das ist eine sehr sinnvolle und wichtige Funktion, die eine Organisation haben muss, um situativ Regeln brechen zu können.
Ja, und dass es solche Paradoxien gibt, wer das nicht glaubt, dem sage ich, es gibt zum Beispiel in Firmen sowas wie Leitsätze, sei mutig, ja, und aber der gleiche Leitsatz, drei Zeilen weiter, bricht keine Regeln. Das ist ein Widerspruch, ne? Also mutig zu sein und um die Ecke zu denken, heißt immer Regel zu brechen, und Innovation beruht darauf. Also das ist schon fast eine Definition der Innovation, die Regeln, wie es bisher war, zu brechen. Ja. Das heißt, die Unternehmen brauchen einen gewissen dosierten Anteil an Regelbruch, sonst sind sie nicht erfolgreich. Es gibt nur wenige Ausnahmen, glaube ich. Also ein theoretisches Konstrukt, wenn die Regel immer zu den Markterfordernissen passt, also dass da kein Mismatch gibt, also die interne Regel zu den externen Referenzen passt, und es da auch kein Problem gibt und in der Wertschöpfung, dann funktioniert es. Und das ist so, wie wenn wir ganz starke blaue Wertschöpfungstypen haben, also irgendwie Schraubenherstellung produzieren oder Bleistifte spitzen. Aber selbst da wird es irgendwelche Marktereignisse geben, die darauf einwirken, dass man die Regel umgehen muss. Ja, oder ja. Beugen muss zumindest.
Ja, genau, diese informelle Kompetenz, die du gerade angesprochen hast, von Mitarbeitern, Anweisungen, Prozesse, Kommunikationswege, Entscheidungsprogramme, all die Sachen, über die wir hier schon gesprochen haben, umgehen zu können, die kennt jeder. Weil das ist dieses, kannst du mal eben. Ja, also wer macht das denn nicht, dass man mal kurz zum Chef geht und sagt, hey, du kannst nicht mal eben kurz die Freigabe hier machen, oder hey, komm, wir brauchen mal eben hier zwei, drei Headsets für das Team und ich habe jetzt keine Lust, den normalen Prozess zu machen. Ich nehme die jetzt einfach mal kurz aus dem Schrank, ne? Oder Laptop funktioniert nicht, ich gehe mal kurz eben in die IT-Abteilung und sage, hey, Dude, kannst du nicht mal kurz eben hier meinen Laptop fixen? Ja, komm, du weißt doch, eigentlich musst du ein Ticket einstellen. Ja, ich weiß, aber ich habe gleich einen Kundentermin, kannst du nicht mal eben. Ja, das sind alles diese informellen Sachen, die die Funktionsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit einer Organisation aufrechterhalten. Und es wäre eben naiv zu behaupten, dass nur die Regeleinhaltungskompetenz, ne, oder dieser Prozessgehorsam, der Glaubenssatz, den du gesagt hast, dass der zu Erfolg führt.
Richtig, richtig. Aber jedoch, je mehr Regeln, desto komplizierter wird das ganze System natürlich, ne? Und desto mehr Energie muss ich drauf verwenden, mir irgendein Hack zu überlegen, wie ich diese Regel beugen kann, ohne dass ich ein Gesetz verstoße, ne? Und Regeln sind ja wie gemacht dafür, dass man Lücken findet, ne? Also keine Ahnung, jetzt Homeoffice-Regelung, ja? Wir brauchen 50% Homeoffice, mehr gibt's nicht, so nach dem Motto, ne? Ja, da fangen die Mitarbeiter an. Ja, wie ist denn das, wenn ich dann vor Ort in der lokalen Filiale bin und da arbeite? Ist ja dann nicht Homeoffice. Dann kann ich ja auch in meiner Stadt, in meiner Filiale da arbeiten. Dann bin ich nicht in der Zentrale in Hamburg. Aber in Köln, dann ist das jetzt, gilt es dann als Homeoffice und wie schaut's aus? Und dann gibt's da plötzlich keine Regel dafür. Und dann machen die das. Ja. Und natürlich machen die Mitarbeiter in der Regel, ich gehe mal von dem positiven Mindset aus, immer natürlich nicht aus purer Bequemlichkeit, sondern im Sinne der Wertschöpfung, im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc. Ja. Also das heißt, da wird sehr viel Denkleistung verwendet, um diese Regeln zu umgehen. Ja. Und da tut sich natürlich in der Organisation einen Gefallen, wenn sie entweder diese Robustheit, die du an den Tag gelegt hast, quasi damit mit diesen Regeln umzugehen, weil da fällt die Arbeit weg, ne? Also wenn ich mich entspannt mit den Regeln, ja, jetzt haben wir die gebrochen, ein bisschen eine gewisse Toleranz, ne, dann fällt Arbeit weg. Das ist gut, ne? Weil sonst muss der noch mehr nachdenken, wie er die Regel jetzt legal umgehen kann. Ja. Also, und natürlich den Abbau dieser Regeln, dass es nicht zu viele gibt, weil sonst wird das Ganze zu aufwendig, um diesen Regelbruch zu inszenieren, sozusagen. Ja.
Ja. Mhm. Eine andere interessante Überlegung ist ja auch, es ist ja eine Art Machtspiel, ne? Das hast du ja auch gesagt, im Informellen. Ne? Diese Empörung hast du vorhin schon angesprochen. Aber auch eine sehr interessante Funktion im Informellen ist ja, dass wenn, es gibt ja keine formale Bestätigung, dass man das jetzt gemacht hat. Ne? Also wenn ich jetzt zum IT-Menschen gehe und sage, kannst du mal eben meinen Laptop irgendwie bereinigen, oder wenn ich irgendwie unter der Hand einen Deal mit meinem Chef mache. Ich sage jetzt nicht, dass das langfristig eine gute Strategie ist, aber das kann natürlich auch immer wieder verleugnet werden. Ne? Also dieser Freiraum, den sich Organisationen dadurch einkaufen, der kann ja auch jederzeit verleugnet werden. Und dann kommt auf einmal die Frage, wenn es dann drauf ankommt im Meeting, ne, weil man spricht vorher politisch, wie man in dem Meeting vorgeht. Und dann auf einmal sitzt man in dem Meeting und es wird was ganz anderes erzählt, was man besprochen hat. Und dann kommt auf einmal so die Frage, ja, wieso hatten wir das besprochen? Weiß ich gar nicht. Ja, und dann wird das auf einmal, diese Informalität wird dann auf einmal zu einem Machtspiel, aber ist natürlich sozial langfristig nicht sinnvoll. Also wenn sowas eine Führungskraft macht, kann er deswegen seiner formalen Flacht vielleicht 2-3 Mal machen. Aber auf Teamebene würde ich sagen, derjenige wird ja sofort abgestoßen von dem Team. Ne? Wenn ich weiß, dass ich mich auf den nicht verlassen kann und dass die informellen Absprachen nicht eingehalten werden, dann wird man sofort rausgemobbt. Aber auch das geht.
Ja, aber gut, was du da beschreibst, diesen Effekt, dass man da im Meeting was bespricht und es dann komplett anders macht, das ist ja eine durchaus gängige Praxis. Ne? Also ja. Um die Stakeholder zu bemühen, beruhigen oder aber auch politisch korrekt zu handeln, und dann tut sich diese Entscheidung, die wird dann nicht dokumentiert oder das Dokument eiert irgendwo rum und verstaubt dann, und dann erinnert man sich gar nicht mehr, wie haben wir das damals entschieden, das weiß ja mal keiner mehr. Ja, dann machen wir es jetzt so, ja. Also dass diese Erosion von so Meetingsentscheidungen, dass die über die Zeit rosten und nicht mehr gelten dann, und dann es komplett anders gemacht wird, ja, ist ja auch eine gängige Taktik. Ne? Also das kommt Zeit, kommt Entscheidung.
Ja, also wir haben ja eingangs gesagt, ne, die Inkonsequenz auch als Erfolgsfaktor zu sehen. Und um das bisher gesagt jetzt nochmal zusammenzufassen, ist es ja so, also die Frage ist ja, wann ist man eigentlich konsequent, ne? Wenn man das durchzieht, was man sich vornimmt. Und auch da wissen wir, das ist quasi unmöglich, das haben wir ja schon gesagt, ne? Man kann nicht immer alles durchziehen, und von dem her kann Inkonsequenz als eine Anpassungsfähigkeit auch angesehen werden in Organisationen. Ne? Die Tatsache, dass ich eben nicht immer alles das durchziehe, was ich mir vornehme, ist eine Funktion von Organisationen, um sich an die Umwelt anzupassen. Ja, also keine Organisation kann jemals all seine widersprüchlichen, also teils widersprüchlichen Ziele konsequent umsetzen.
Ja. Richtig. Und ein weiterer Vorteil dieser Regelbruch, der muss nicht, wenn der so informell passiert und so rumwabert, der muss nicht bestraft werden. Ja, weil das ist nämlich eine wichtige Funktion von Regeln und formaler Macht, die darf nicht abgenutzt werden, indem man sich jemand nicht an die Regel hält. Ja? Also deshalb gibt es ja auch Compliance-Abteilungen und was nicht alles, ne? Und ab und zu auch mal eine Abmahnung, wenn sich jemand nicht an die Regel hält, weil diese formale Macht braucht es, um die normalen, richtigen Regeln zu schützen, sozusagen, vor der Beliebigkeit. Ich mach's mal so. Ja? Das heißt, normal muss eine Bestrafung her, wenn jemand sich an die Regel nicht hält. Und wenn ich das so informell mache, spare ich mir die negativen Folgen dieser Bestrafung. Ja, ich bin ja ein gutes Teammitglied, ich will ihn ja nicht ständig bestrafen mit Sanktionen, mit Desmotivation, die sich daraus ergibt. Also die negativen Folgen von dieser Bestrafung fallen auch weg. Wunderbar.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Und ich würde auch sagen, viele Leute beschweren sich hier über das politische Gerede von Top-Managern zum Beispiel, dass die keine eindeutigen Aussagen senden. Aber auch das als eine Art Schutzmechanismus oder als eine Funktion zu sehen, weil würde ein Manager oder eine Führungskraft immer eindeutig kommunizieren, müsste ja jeder Verstoß gegen diese Botschaft sanktioniert werden, genauso wie du gesagt hast. Und das ist nicht tragbar, das geht nicht. Deswegen ist diese nicht ganz eindeutige Kommunikation sehr hilfreich, weil man es auch immer ein bisschen anders auslegen kann. Ne, diese Kontingenz könnte immer auch irgendwie ein bisschen anders sein.
Ja, ja, und es lässt Freiraum, ne? Es lässt den Leuten einen Raum, irgendwie Leistung zu erbringen und auch eigene Ideen einzubringen. Wenn ich als das CEO sage, ja, wir wollen in die Zukunft schauen, mal die Richtung KI, ja, da kann alles drin sein, ne? Also und es ist auch gewollt so, ne? Also nach dem Motto, Leute, überlegt euch was, wo wir da die KI einsetzen können, also Automatisierung weiterführen können, ja. Ja, das ist gut. Plus dieses Regelverstoßen ist ja auch super viel Arbeit für die Führungskräfte. Ja, die müssen mit den Leuten reden, da gibt's ja mal ein Gespräch, sagst du, so geht's aber nicht, ja, und dann musst du das Gespräch nachhalten, dann musst du ein zweites geben. Das heißt, wenn jetzt jede Regel, jede doofe Regel irgendwie zu einem Führungskräfte-Mitarbeitergespräch führt, ja, auch wenn es nur am Gang ist,
ja, sofortige Überlastung.
Ist eine Überlastung, genau. Ja. Und es verhindert sozusagen den Kollaps der Führung mit formaler Macht.
Ja. Weil wenn man das dann nicht tun würde, ne, das ist ja dann auch wiederum die Kehrseite, würde ja die Glaubwürdigkeit auch an die Führungskraft verloren gehen oder die Macht. Weil wenn ich weiß, dass ich Regeln brechen kann, ohne Konsequenzen zu bekommen, dann warum sollte ich das nicht zukünftig auch machen? Ne? Man öffnet ja Tor und Tür, um sowas zukünftig auch noch immer wieder machen zu können. Ja. So, und da kommt jetzt aber noch ein anderer interessanter Punkt dazu. Ich glaube, Voland, ne, er spricht immer von diesen Hochleistungsinseln. Und wir haben auch hier in diesem Podcast schon sehr, sehr oft von diesen berühmt-berüchtigten Schutzräumen gesprochen. Was ja nichts anderes ist, als dass man im Informellen über Vertrauen jemanden diesem Schutzraum gibt, um die organisationellen Muster zu durchbrechen und um neue Fähigkeiten der Organisation beizubringen. Weil sie sonst, wenn man sich normal im Formellen an die Prozesse halten würde, es viel zu lange dauern würde oder das Immunsystem der Organisation zuschlagen würde. Das Blöde daran ist jetzt nur, dadurch geht aber die Anerkennung und der Lerneffekt verloren, weil es darf ja formal nicht gelobt werden. Du kannst ja nicht dem Informellen jemandem Auftrag geben, brech die Regeln und dann stelle ich mich auf die Bühne und sage, hey, super, schaut mal, liebe Organisation, ihr habt die Regeln gebrochen und das habt ihr hervorragend gemacht. Das geht nicht. Ja, deswegen ist das eine verzwickte Situation.
Gut, also über diese Leute in dieser Hochleistungsinsel mache ich mir keine Sorgen. Ja. Also die lernen, ja, das ist sogar Teil der Motivation, warum die da sind in der Firma noch, ja, und sind eh die Besten der Firma meistens. Und die wissen schon, wenn sie guten Job gemacht haben und wenn die Lob brauchen, können die sich gegenseitig loben. Ja. Also die brauchen nicht das Lob von der Führungskraft. Aber ich gebe dir recht, der Versuch der Führungskräfte oder des Top-Management zu sagen, ja, ist ja super, wenn es da eine Hochleistungsinsel gibt, wenn die da so ganz gut sind, können wir das bitte kopieren oder können die anderen da zuschauen, wie die das machen, dass das bitte alle so machen. Ja. Und der Versuch wird leider scheitern, weil sobald eine Führungskraft mit formaler Macht so eine Hochleistungsinsel sieht, bupp, ist die weg. Ja, weil das ist genau ein Kriterium dafür, dass sie eben unentdeckt vor formaler Macht sind oder beschützt vor formaler Macht.
Und als letzte Anmerkung noch, um noch die beiden anderen Dimensionen auch noch mit ins Spiel zu bringen, wo man Inkonsequenz als Erfolgsfaktor beobachten kann. Wir haben über fachliche Inkonsequenz gesprochen, ne? Das heißt, dass wir einfach unsere Ziele auf einmal verändern, ne? Die Ziele nicht erreichen. Wir haben über soziale Inkonsequenz gesprochen, ne? Das ist, ob man situationsgerecht handelt oder regelkonform sich zum Beispiel verhält bei einer speziellen Kundenanfrage. Und man kann es natürlich auch wieder zeitlich angucken, ne? Also die Einhaltung von Terminen. Wie oft, ne? Also jede Deadline ist dafür da, um gebrochen zu werden sozusagen. Ne? Man setzt sich ein Ziel, bis man feststellt, dass sie nicht mehr einhaltbar ist. Und da auch da erlaubt sich die Organisation eine Inkonsequenz, um zum Beispiel Sanktionen zu vermeiden oder einfach um trotzdem das Produkt noch auf den Markt zu bringen. Deswegen werden dann einfach Termine geschoben. Also auch hier kann man wieder schön in diesem Dreiklang in der sozialen, fachlichen und zeitlichen Dimension schauen, wo solche Inkonsequenzen auftreten können in Organisationen. Und das sind bestimmt nicht alle Beispiele.
Ja. Ja, diese zeitliche Schieberei. Also schlauer wäre es natürlich, wenn wir den richtigen Termin kommunizieren. Ne? Das würde weniger Arbeit erzeugen. Weniger ein Update der Projektpläne oder wie auch immer. Ne? Weil dieses informelle Hin- und Herschiften und Rumdealen sozusagen, ja, der Deal, der muss ja auch gemacht werden. Und das kostet auch Zeit, ne? Mit dem das dann ausdealen. Du, wie schaut's aus? Geht Montag End of Business? Also wann ist denn bei dir Business Ende? Also 7 Uhr früh Dienstag ist auch okay, oder? Weil vorher siehst du deine Mails eh nicht. Ne? Allein dieser Satz. Das da auszuverhandeln, kostet Zeit. Ja. Und ist aber ein notwendiges Übel, um diese Pläne und Regeln, die ständig mit veränderter Wirklichkeit zu tun haben, sage ich mal, robust zu halten. Ja. Woland würde sagen, Dynamik robust zu halten.
Ja. Schön, da haben wir doch wieder einige Punkte zusammengebracht heute, oder?
Jo.
Also, dann wünschen wir euch auch wieder viel Spaß beim Beobachten. Teilt uns gerne eure Beobachtungen, wo ihr Inkonsequenzen als Erfolgsfaktoren schon gesehen habt. Wir freuen uns über E-Mail und auch positive Bewertungen auf den gängigen Plattformen. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.